ich habe schon Klientinnen und Klienten gehabt, denen ich am Ende der Stunde gesagt habe, ich glaube, heute habe ich mehr gelernt als Sie, deswegen müssen zumindest Sie nichts bezahlen.
Und warum?
Weil es von Anfang an um alles geht.
In unserer heutigen Podcast-Folge unterhalten wir uns mit Dr. Badir Manji und erfahren, warum positiv denken allein nicht hilft.
Warum Millie so viel mehr Einfluss hat als er.
Und warum er in seinem Alltag als Vitalpsychologe manchmal überlegt, seine Klienten zu bezahlen.
Und warum?
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Und Warum, dem Podcast-Format der Parfab Kärnten. Wir begrüßen Dr. Badir Manji. Servus, hallo.
Hallo.
Dr. Manji ist ein Vitalpsychologe, Vater von zwei Töchtern, verheiratet und Besitzer der Hundedame Millie, mit der er öfters Dialoge führt. Als Jugendlicher hat er die mentale Schwäche im Tennisspiel und in der Schule sozusagen entdeckt und daraus schöpfte er dann die Lust an der mentalen Weiterentwicklung, studierte Psychologie und gründete mit seiner Frau das Institut für Vitalpsychologie. Heute kommen Menschen aus Kunst, Sport und Wirtschaft zu ihm, um sein Coaching für Training und die persönliche Weiterentwicklung zu nutzen. Wie geht es Ihnen?
Ja, also grundsätzlich mir persönlich gut. Das ist immer so ein bisschen eine Frage, worauf man gerade schaut. Ne? Wie geht es Ihnen? Wir sind ja sehr vielfältig gewesen. Wenn ich mir den Weltenzustand aktuell anschaue, dann geht es vielleicht nicht ganz so gut. Wenn ich so auf mein aktuelles Erleben schaue, wie es mir persönlich geht, eigentlich ganz gut, ein bisschen viel Arbeit, aber das gehört ja auch dazu. Und sagen wir mal so, insgesamt gut. Wenn wir genauer auf verschiedene Themenfelder blicken, dann wieder doch sehr unterschiedlich.
Ja, verständlich. Wir haben ja schon als Schülerinnen zwei Schulstunden hinter uns. Was haben Sie dabei gemacht in der Zeit?
Ich habe jetzt unmittelbar vorher habe ich ein Team begleitet, das sowohl in Russland als auch in der Ukraine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat und die einfach mit dieser Situation beschäftigt sind, dass sie als Unternehmen ein Ort des Friedens bleiben wollen und müssen, damit sie das, was sie tun, auch gut hinbekommen und halt mit der ganzen schwierigen Situation, wie die damit beschäftigt sind. Ja, die habe ich gerade jetzt begleitet von 9 bis 10.
Also mitten im Geschehen.
Mitten im Geschehen, genau. Also ich bin auch schon mittendrin, also Schulstunde. Ich habe es aber ein bisschen gemütlicher gehabt. Ich habe nicht um 8 Uhr begonnen, ich habe erst um 9 Uhr begonnen.
Ja, fein, ja, dann fangen wir doch gleich mal mit unseren Fragen an, die wir für Sie haben.
Wie kann man sich eigentlich so einen Alltag als Vitalpsychologe vorstellen?
Ich beginne vielleicht mal damit, ich habe mir selber nicht vorstellen können. Das hat sich alles irgendwie so entwickelt. Mein Alltag ist extrem unterschiedlich. Also bei mir läuft kein Tag gleich. Ich habe ja drei Dinge, die ich mehr oder weniger gleichzeitig mache. Das eine sind Coachings, also Menschen, die zu mir kommen im Einzelsetting. Das heißt, die kommen zu mir in die Praxis. Dann halte ich recht viel Vorträge und auch Seminare. Da arbeite ich mit Gruppen. Und dann begleite ich Unternehmen in Organisationsentwicklungsprojekten. Und eigentlich, was Viertes auch noch, wir sind immer auch ein bisschen wissenschaftlich tätig. Und insofern ist es extrem abwechslungsreich. Jeder Tag ist ein bisschen anders. Es geht aber halt in letzter Konsequenz immer darum, wie Menschen mit ihren psychischen, sozialen Themenstellungen umgehen und dabei begleiten wir die. Also es gibt einen gemeinsamen Nenner. Es geht immer um Psychologie im weitesten Sinn und gleichzeitig das, was ich dann aber im Konkreten tue, ob das mit Einzelpersonen oder mit Gruppen oder mit Organisationen ist, ob das sehr viel theoretisches Arbeiten ist oder dann wieder ganz praktisches, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich und jeden Tag anders.
Ja, wenn Sie sagen, zu Ihnen kommen ganz viele Leute, was sind denn zurzeit die häufigsten Themen, wo die Menschen zu Ihnen kommen?
Ja, also die letzten 2 Jahre ist es halt ganz viel um dieses Thema Krisenbewältigung gegangen. Zu mir kommen ja immer alle Perspektiven auf die Welt, so möchte ich sagen. Das ist auch etwas, was mich ehrlich gesagt sehr, das ist etwas, was mich sehr für meinen Beruf motiviert, weil ich das wahnsinnig interessant finde. So habe ich zum Beispiel in der Corona-Krise, ich habe diejenigen bei mir, die fürchterliche Angst vor der Erkrankung haben und vielleicht deswegen ich kenne eine Familie, die haben seit jetzt über 2 Jahren das Haus nicht mehr verlassen. Da kann ich dann auch nur online mit denen in Kontakt treten. Die lassen sich auch das Essen liefern und so, weil die so Sorge haben. Das ist die eine Variante. Dann gibt es natürlich die Menschen, die irrsinnige Angst haben vor der Impfung. Die sind dann auch manchmal bei mir. Dann gibt es die Menschen, die haben Angst vor der Erkrankung und der Impfung. Und dann gibt es die Menschen, die haben Angst vor den politischen Zuständen in der Welt. Die sind, also bei mir kommen Menschen mit allen möglichen Stressfaktoren vorbei. Also in den letzten 2 Jahren war das viel das Thema Krise. Jetzt ist es gerade viel das Thema Ukraine-Russland-Krise. Aber fast immer kommen die Menschen entweder, wenn sie gerade irgendwie ums Überleben kämpfen, zu mir, auch Organisationen, oder, und das ist jetzt das Nette, das habe ich mir aber auch bewusst so gewählt, jetzt kommen eben auch Menschen zu mir, die sagen, jetzt ist gerade so spannend, ich habe was so Interessantes vor mir, das können Sportler oder Sportlerinnen sein, die sich auf einen Wettkampf vorbereiten. Oder das können junge Menschen sein, die sagen, ich habe so eine tolle Idee und ich brauche jetzt jemanden, der mich ein bisschen begleitet, dass wir mutig die nächsten Schritte machen. Also wir haben viel mit Menschen zu tun, die ums Überleben kämpfen, aber auch viele, die gerade mitten im Erleben sind und die das, die da irgendwie gerade im Wachsen sind. Und das ist beides sehr schön. Ja.
Alles sehr schön.
Ja.
Ja. Also wenn Sie dann sozusagen sagen, da kommen 2 Arten von Menschen zu Ihnen. Welche haben Sie dann lieber? Weil, sagen jetzt beide schön, aber gibt es
ja, schön ist natürlich der falsche Ausdruck für jemanden, der im Überleben kämpft, ja, aber es ist schön, einen Beitrag zu liefern. Das, was für mich das Wichtige ist, ist die Abwechslung. Also für mich persönlich. Aber das habe ich recht früh entdeckt in meinem beruflichen Tun, dass ich die Eintönigkeit nicht gut aushalte. Also ich habe ja auch in einer Klinik gearbeitet, dort halt immer mit gerade sehr schwer erkrankten Menschen, auch teilweise mit sehr alten Menschen, die so in einem Abbaugeschehen sind, also wo halt dann auch die geistige Verwirrung und all das zugenommen hat. Und da habe ich einfach bemerkt, ja, das ist auch sehr interessant, aber ich kann mir nicht vorstellen, nur das zu machen. Ne? Und dann gleichzeitig habe ich auch wissenschaftlich gearbeitet und wenn ich geforscht habe und vor riesigen Datensätzen gesessen bin, habe ich mir auch immer gedacht, das ist sehr interessant, aber nur das kann ich mir nicht vorstellen. Da habe ich gearbeitet mit Sportlern und das ist auch lustig und so, aber dann habe ich mir gedacht, aber nur das ist vielleicht irgendwie auch immer nur Leistungsmaximierung und Steigerung und noch weiter höher und so. Das halte ich auch nicht gut aus. Also vielleicht ist das, was mich und uns auszeichnet, wir halten es nicht gut aus, einseitig zu sein. Und deswegen ist die Vielseitigkeit für mich die Lösung. Aber das spiegelt sich auch im Alltag wieder und deswegen geht es halt immer rund und jeden Tag anders zu.
Ja klar, es ist ja niemals gleich. Wir haben ein bisschen über Sie recherchiert und auf Ihrer Homepage steht, dass Sie mit hypnosystemischer Ansätze arbeiten. Was ist das?
Also
lassen Sie da Menschen schweben oder?
ich lasse die Menschen tatsächlich schweben, ja, das ist wirklich so, aber in ihrer Innenwelt. Ne? Und das ist ja irgendwie das Interessante. Das ist das Erste, wie wir hypnotisch verstehen. Der Mensch ist immer in einer Art Hypnose. Also wir malen uns zum Beispiel die Zukunft aus. Ne? Also ihr macht das ja vielleicht auch, dass ihr euch manchmal denkt, was werde ich denn mal machen und wie wird denn die Welt werden und so weiter. Ne? Also da malen wir uns schon eine Hypnose aus. Das ist bereits Hypnose, ne? Weil wir ja dann auf einmal malen wir uns etwas aus und es verändert sich unser Leben. Ich werde vorfreudig und denke, das wird so schön nächste Woche. Oder ich werde ganz besorgt, weil ich mir denke, Schularbeit oder sonst was, das wird so schrecklich nächste Woche. Und das ist ja bereits eine Hypnose. Denn jetzt im aktuellen Zustand passiert ja gar nichts. Du sitzt ja in deinem Sessel, aber weil du dir schon ausmalst, wie du vielleicht bei der Prüfung sitzt oder dort, wenn du deine Freunde triffst, wie das werden wird, hast du ganz unterschiedliche Gefühle. Das heißt, Das ist das Erste, mit dem wir arbeiten, dass wir wissen und insofern ja auch den Menschen zum Schweben bringen. Manchmal kann in einer Hypnose bedeuten, dass man sich ein bisschen von sich selber distanziert, die Welt als Ganzes anschaut, auch vielleicht in die Zukunft reist oder in die Vergangenheit. Das sind alles Dinge, die wir mit Klienten und Klientinnen auch machen. Das heißt nicht, dass die zwingend die Augen schließen, das machen die auch manchmal dafür, um das so richtig zu imaginieren. Aber es reicht ja schon, drüber zu reden. Wenn wir über die Zukunft reden, dann reisen wir im Erleben schon ein Stück weit in die Zukunft. Wenn wir über die Vergangenheit reden, über das, was letzte Woche war oder vielleicht vor 5 Jahren, dann reisen wir in die Vergangenheit. Dann fühlen wir manchmal sogar dieselben Dinge. Das ist der Hypnoanteil. Und systemisch bedeutet, dass wir verstehen, dass der Mensch nicht außerhalb von Wechselwirkungen betrachtet werden kann. Also wir sind doch jetzt gerade, mit so wie wir miteinander jetzt gerade sind, sind wir, weil wir aufeinander einwirken. Ich bin ja nicht einfach so, wie ich bin, ja, sondern ich bin ja jetzt so, weil ihr auch da seid. Und diese Wechselwirkungen, das nennt man dann systemisch, dass man sagt, ein Mensch ist nicht nur einfach so, wie er ist, er ist auch je nach Umstand ein anderer. Man ist in der Klasse wer anderer als in der Familie und man ist unter Freunden wer anderer und so weiter. Und das ist dann wieder das, was wir uns auch noch anschauen. Wie sind denn die Wechselwirkungen, die gerade wirken?
Das verändert schon ein bisschen jemanden, wenn man sich so darüber die Gedanken macht und das Ganze. Mhm.
Genau. Das haben wir auch mit Matthias Barthold ein Buch geschrieben. Da haben sie sich ja auch viele Gedanken gemacht. Was mich interessieren würde, was ist Ihr persönliches Ikigai?
Ikigai, ja. Das Ikigai, das ist ja eine schöne Idee aus dem Japanischen. Da hat man einfach festgestellt, also Menschen, die sehr lange leben und dabei aber jetzt nicht nur lang leben, sondern auch noch glücklich und zufrieden sind. Da hat man dann überprüft, was haben die alle so gemeinsam. Und eine Erkenntnis war, die haben ein Ikigai. Und das Ikigai ist eigentlich eine Frage. Und die Frage lautet, wofür stehst du jeden Tag auf? Und die Idee ist, dass jeder Mensch so ein Ikigai hat, also einen Grund, wofür es sich auszahlt, jeden Morgen aufzustehen und das in die Welt zu bringen. Und mein Ikigai, ich glaube, das steht auf unserer Website oben. Wir haben ja so diesen Slogan, we love to develop one another. Wir lieben es, einander zu entwickeln. Und was meine ich damit? Wenn ich jetzt mit euch arbeite, ihr interviewt mich da, aber ihr verändert mich auch. Ne? Weil ich bin ja jetzt nachher nicht mehr dieselbe Person, die ich vorher war. Jetzt habe ich dann diese Erfahrung mit euch gemacht. Das heißt, ich bin ja dann schon wer anderer, als ich jetzt vor einer Stunde war. Und ich bin am Ende des Tages auch wer anderer, als ich heute Morgen war. Und ihr geht ja auch als andere Personen raus. Ne? Also wir entwickeln einander, ob wir wollen oder nicht. Und das ist das, was ich sehr liebe am Leben, dass wir einander entwickeln können. Wir können miteinander in Kontakt treten, wir können voneinander lernen. Und insofern, das ist vielleicht die größte Frechheit in meinem Beruf, ich lerne ja von allen meinen Klienten und Klientinnen auch. Ja, also die kommen zwar zu mir, die müssen mich bezahlen, das ist fast ein bisschen gemein, könnte man sagen. Und es gibt, aber es ist kein Witz, ich habe schon Klienten, Tinnen und Klienten gehabt, denen ich am Ende der Stunde gesagt habe, ich glaube, heute habe ich mehr gelernt als Sie, deswegen müssen zumindest Sie nichts bezahlen. Ich habe gedacht, das ist jetzt nicht angemessen einfach, weil jetzt habe ich so viel gelernt und jetzt muss ich eigentlich Danke sagen. Dann sagen die, ja, okay, und was bekommen Sie für heute? Nichts. Heute waren Sie mein Coach.
Das klingt aber sehr schön. ein Kapitel ist ja auch der perfekte Perfektionismus und als Perfektionistin muss ich da schon nachfragen. Gibt es da eine Tipps, die dann sozusagen auch anwenden kann?
Ja, ich habe ja das Kapitel heißt als Provokation der perfekte Perfektionismus. Ja. Also wenn schon perfektionistisch, dann perfekt perfektionistisch. Und was ist der perfekte Perfektionismus? Der uns voranbringt. Ne? Und wie bringt man sich gut voran? Indem man sich nicht fertig macht. Also ich würde sagen, es gibt einen giftigen Perfektionismus, einen toxischen. Der lebt davon, dass man für alles, was man noch nicht perfekt macht, sich dafür fertig macht. Also ich könnte ja jetzt zum Beispiel hergehen und mir nachher das, was ihr hier aufnehmt, anschauen. Und dann würden mir sicher ganz viel einfallen, was ich nicht so gut gemacht habe, was ich gerne anders gesagt hätte und so weiter. Und dann macht man sich fertig dafür. Das lieben wir ja besonders, wenn wir uns aufnehmen oder Fotos anschauen oder sonst etwas. Gibt's, ich glaube, irgendwo habe ich mal eine Studie gelesen, wie viele Selfies man machen muss, bis einem eins dabei ist, das einem gefällt. Ja, und das kann ja ganz schlimm werden. Ja. Irgendwie braucht man 1000 Stück, bis man irgendwie eines dann posten kann oder so. Dann verbringt man einen halben Tag dafür oder so. Also das ist der giftige Perfektionismus, ja, weil man sich da mehr fertig macht, als dass man sich voranbringt. Und der perfekte Perfektionismus, der hat eine Liebe zum Detail. Ja, also das ist etwas übrigens, was ich von Spitzenkönnern und Könnerinnen gelernt habe. Egal woher die kommen, ob die aus dem Sport, aus der Kunst oder aus der Wirtschaft kommen. Das sind Leute, die wollen es wirklich, wirklich gut machen. Und die achten deswegen auf die kleinsten Details. Die feilen noch am letzten Ding herum. Ne? Und das ist ja überhaupt nichts Schlechtes. Das ist ja eine Liebe zum Detail. Und wenn man dieser perfekte Perfektionismus ist einfach, ich möchte es richtig gut machen, ich habe eine Freude dran, wieder ein bisschen besser zu werden. Das ist eine gute Form. Ja, da braucht man auch wieder nicht zu streng zu sich sein und sagen, ich darf nicht perfektionistisch sein. Da sage ich, warum nicht? Es ist einfach nur die Frage, ob du in der Liebe zum Detail bist und eine Freude dran hast, das wieder ein Stückchen besser zu machen. Da ist gar nichts falsch dran. Aber sich selber nicht fertig machen, das ist die Kunst. Ne?
Ja.
Das ist die Kunst. Ja. Ja. Und keine Sorge, das ist für mich auch eine. Also mir gelingt das auch nicht immer. That's life.
Ja, also eher den perfekten Perfektionismus als den toxischen Perfektionismus.
Wenn schon den richtig perfekten, nicht den schlechten Perfektionismus. Das wäre noch nicht perfekt genug.
Ihr Buch heißt ja, warum positiv denken allein nicht hilft. Können Sie es uns erklären, warum nicht? Weil man hört oder liest ja immer, ja, denkt positiv, das hilft, es bringt euch weiter und ja. Denkt nicht negativ.
Ja, das ist natürlich auch eine Provokation. Ne? Positiv denken hilft allein auch nicht. Aber es stimmt auch, ne? Das muss man zugeben. Ich war ja in eurem Alter, ich war ja ein sehr, sehr schlechter Schüler. Also sagen wir so, ich war ein schlechter Schüler. Wenn man Schüler als Leistungssubjekt beschreibt, also ein guter Schüler ist man, wenn man gute Noten hat oder so. Ne? Und ich hatte sehr schlecht, ich hatte fürchterliche Noten. Also das ist eine Katastrophe. Das hat mehrere Gründe gehabt, auf die brauche ich jetzt nicht alle eingehen. Aber einer der Gründe war auch, weil ich sehr positiv gedacht habe. Ich habe zum Beispiel immer vor einer Schularbeit gesagt, da hat mich meine Mutter dann gefragt, ja, du hast doch noch gar nichts gelernt. Du hast jetzt schon, in 4 Tagen hast du Schularbeit. Und ich habe gesagt, ja, das schaffe ich schon. Also, ja, wie willst du es schaffen? Du hast ja noch nichts gelernt. Ich habe gesagt, mir wird dann schon was einfallen. Also ich habe ja sehr positiv gedacht. Ja? Und das ist dann ein Problem. Und das wissen wir übrigens auch aus Studien, dass Menschen, die sehr positiv denken, also im Sinne von, das wird alles gut gehen, ich mache das schon, dass die dann oftmals gar nicht so viel schaffen, weil sie zu wenig Negatives denken, so, aber es könnte das kommen oder es könnte dieses kommen, das kann ich noch nicht gut genug, ich muss noch ein bisschen zweifeln an mir. Also insofern, Selbstzweifel ist was sehr Wichtiges im Leben. Dass wir irgendwo auch für uns wieder herausfinden. Ja. Also ich brauche ja Selbstzweifel auch, um weiterzukommen. Und im Übrigen, der Matthias Berthold, der mit mir das Buch geschrieben hat, der war ja einer der erfolgreichsten Skinationaltrainer aller Zeiten, sowohl von Deutschland als auch Österreich.
Ja.
Und der hat mir erzählt von ganz berühmten Skistars, die ich jetzt ehrlicherweise nicht nenne, aber die ganz, 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 ganz großen Skistars, die Österreich gehabt hat, gesagt, das sind die ärgsten Zweifler gewesen. Ja? Die haben ganz oft gezweifelt. Er hat gesagt, nein, das ist noch nicht gut genug, da muss ich noch, da bin ich mir noch nicht sicher, da muss ich noch einmal trainieren, da gehört noch etwas gemacht. Selbst wenn die gewonnen haben, hat er gesagt, haben die nachher schon wieder zum Zweifeln begonnen. Also deswegen, Selbstzweifel ist gar nichts Schlechtes. Wir müssen es halt hinbekommen, dass wir an diesen kleinen Zweifeln dann wieder wachsen, also die irgendwie konstruktiv nützen.
Also es braucht eine gewisse Mischung zwischen positiv denken und negativ.
Genau, ja. Also es macht doch Sinn, dass wir sagen, hey, bitte, wenn wir in der Welt so weiter tun, dann wird es nicht besser werden. Wenn ich hier so tue, ach, das wird schon alles, kein Problem, wir machen einfach weiter wie bisher, dann wird das vielleicht eben gerade deshalb nicht besser. Also dieses, ich bin in der Lage, auch die negativen Gedanken zuzulassen, mich denen zu stellen und zu sagen, von dort weg bilde ich dann eine positive Idee, das macht natürlich schon viel Sinn. Ne? Also ich bin jetzt ja kein Gegner von Positivdenken. Ich bin nur ein Gegner von denen, die sagen, positiv denken wird alles gut. Ne? Das ist ja ein Quatsch. Ne? So einfach ist es ja dann in der Welt doch nicht. Und das ist eigentlich auch gut so, weil es bedeutet, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Und manchmal muss man halt auch was tun. Es reicht nicht nur, die Welt schön zu reden.
Na klar. Sie, wie schon erwähnt, posten Sie ja oft auf Facebook Dialoge mit der Milli. Und ich wollte fragen, sie ist ja sozusagen auf Facebook dann ihr Coach und sie fragen sie ihre Fragen. Und ja. Wie ist es dazu gekommen, dass sie angefangen hat, sie zu coachen?
Ja, das ist ja lustig. Warte, gebt mir eine Sekunde, dann hole ich sie her.
Cool.
Die ganze Welt, die ganze Welt will die Milli sehen. Ich habe gestern ist die Milli in einem Film, die wird in einem Film vorkommen, der bei der Viennale vorgestellt wird. Der ORF hat schon einen Beitrag von mir und der Milli gemacht. Und die Milli ist dieser kleine Hund, ein kleiner Pudel. So, die will wieder fressen gehen. Das Einzige, was sie interessiert. Wie ist es dazu gekommen? Ich experimentiere schon sehr lange in den sozialen Medien, was den Leuten gefällt. Also das ist für mich quasi ein großes psychologisches Experiment. Ich habe da auch eine Unterhaltungsseite gehabt, die hieß Psychologie. Ja, also da waren lauter Blödheiten halt oben. Das hat den Leuten auch sehr gut gefallen. Die ist aber dann gehackt worden. Wird irgendein vietnamesischer Uhrenhändler gehackt und seitdem kommen wir nicht mehr rein. Der postet dort jetzt irgendwelchen Billigramsch und vor allem Uhren. Der hat uns da 11.000 Abonnenten gestohlen und Abonnentinnen. Aber wie auch immer, ich habe eine Freude dran, ich habe eine Freude dran, irgendwie viele Menschen zu erreichen. Das finde ich immer lustig und dafür interessiert mich, was gefällt vielen Menschen. Und das ist natürlich, also ihr habt ja selber eure Reaktion jetzt auf die Milli bemerkt, das ist natürlich ein ganz fieser psychologischer Trick. Ja? Das ist so viel Kindchenschema. Die Milli ist halt so herzig, also da muss schon mal jeder hinschauen. Ne? Das geht irgendwie kaum anders. Und jetzt, wenn ich den Leuten sage, was sie tun und denken sollten, dann sagen die ganz oft, ja, der Badia, der kommt da mit seinen schlauen Tipps. Aber wenn die Milli mir das sagt, was ich tun soll, dann sagen die Leute, ja, da hat die Milli recht. Also, das heißt, es fällt den Menschen viel leichter, sich mit den Aussagen von der Milli zu verbinden, als mit meinen. Und weil ich ein schlauer Psychologe bin, habe ich das natürlich entdeckt. Deswegen sagt alles, was wichtig ist im Leben, sagt die Milli mir, damit es die Leute annehmen können. Aber jetzt habe ich das Geheimnis verraten. Also ich hoffe, das stört jetzt die Wirkung nicht so sehr.
Nein, wir müssen das ja im Kindergarten mit den Handpuppen mal anwenden.
Ja, genau, richtig. Ja.
Sie haben ja besondere Lehrer gehabt in Ihrer bisherigen Laufbahn als Psychologe. Bei uns ist es ja so, bei manchen Lehrern bekommt man mehr mit als bei anderen. Welcher Lehrer hat Sie am meisten geprägt, zum Beispiel Frankl, Mönch etc.?
Ja, es gibt viele Lehrer, die mich geprägt haben. Es hat mich zum Beispiel ein Tennislehrer auch sehr geprägt, einfach weil er mir gezeigt hat, dass wenn man sich einsetzt und wenn man kämpft und hart trainiert, dann kann man besser werden. Das war so als Kind, Jugendlicher, als Jugendlicher in der Schule hat mich mein Religionslehrer sehr geprägt. Den habe ich mit 16, 17 so gefragt, weil ich immer bemerkt habe, dass er so freundlich über seine Frau redet, ja, obwohl die schon so viele Jahre zusammen sind. Und das hat mich fasziniert, weil ich mir gedacht habe, wie kann man so lange mit jemandem zusammenbleiben? Weil die meisten, die ich gekannt habe, wenn die lang miteinander zusammen waren, die haben oft nicht sehr gut übereinander geredet. Und der hat immer so nett geredet. Und dann bin ich in einer Pause zu ihm gegangen und gesagt, ja, wie geht denn das? Wie bleibt man so lange zusammen mit einem Menschen? Und da hat mir der gesagt, das ist ganz einfach, Badia. Jeden Morgen, wenn ich in mein Bett schauen, meine Frau liegt neben mir, denke ich mir, siehst du, was habe ich für ein Glück, dass sie immer noch mit mir zusammen sein will. Also das war so ein Satz, der hat mich sehr geprägt in diesem Verständnis, dass man den Partner, die Partnerin nicht selbstverständlich nimmt und auch so eine bescheidene Haltung hat, im Sinne von, was habe ich für ein Glück, dass derjenige mich noch immer aushalten kann. Und also da waren viele wichtige Dinge. Der hat mich in meiner Schulzeit sehr geprägt. Mit 18 Jahren dann als Psychologiestudent habe ich Viktor Frankl kennengelernt. Viktor Frankl, einer der ganz, ganz großen Psychotherapeuten, die es in Wien gegeben hat, der ein KZ-Überlebender war und eine unglaublich große Inspiration war. Ich habe den kennengelernt, da war der 90, als Student halt. Er ist 94 geworden. Und war das sehr wichtig. Und dann habe ich noch über die Jahre, das ist vielleicht eine der ganz wichtigen Erkenntnisse, ich bin immer wieder dann draufgekommen, eigentlich ist das Wichtigste, von wem man lernt. Es ist gar nicht so wichtig, was man lernt, und es ist schon gar nicht wichtig, welche Methode angewendet wird. Das Allerwichtigste ist, von wem lerne ich. Und da gibt es einfach Menschen, die passen gut zu einem. Ne? Deswegen suche ich bis heute immer Menschen, wo ich mir denke, ja, von dem möchte ich jetzt lernen und die suche ich dann auf. Ja. Da gibt es heute auch genügend. Jeffrey Zeig wäre sicher einer der ganz, ganz wichtigen in den letzten Jahren. Ein sehr berühmter amerikanischer Psychotherapeut, der viele, viele Bücher geschrieben hat und der ist eine ganz, ganz wichtige Quelle auch für mich.
Sie sind ja Vitalpsychologe und haben ja zwei Töchter. Und jetzt ist meine Frage, können Sie das manchmal einfach nicht lassen und spielen dann sozusagen Psychologe für ihre Töchter, weil die sind ja auch gerade in unserem Alter circa.
Ja, die sind da, die eine wird 11, die andere ist 15. Sagen wir so, ich glaube tatsächlich, dass ich in erster Linie schon einfach der Papa von denen bin. Aber natürlich hat man das psychologische Wissen oder so, das schalte ich jetzt auch nicht ab. Also natürlich ist das mit dabei und das kann schon sein, dass das ein oder andere dann, aber man darf da nie unterschätzen, die lernen ja von einem mit. Also die wenden ja Psychologisches auch bei mir an. Also die sind ja genauso damit dabei, weil wir ja das Ganze anwenden wie eine Sprache. Ne? Also ja, das psychologische Wissen begleitet uns natürlich im Alltag, aber die Kinder haben das natürlich auch so mitgelernt. Also insofern könnte ich sagen, wir kämpfen mit gleichen Waffen.
Na super. Ja, uns geht langsam die Zeit aus und wir haben zum Schluss noch ein kleines Spiel für Sie organisiert, okay. Sozusagen ein Entweder-Oder.
Ja.
Reflexion oder Perfektionismus?
Und ich muss eins sagen, ja, da trefft ihr mich natürlich hart, weil ich ja klassisch dieser Und-Typ bin, der ja immer das Wechselseite, aber ich tue euch den Gefallen. Ich sage jetzt eins, Reflexion.
Und warum?
Reflexion ist das Nachdenken, das uns ermöglicht, im Nachhinein über etwas nachzudenken und daraus dann zu lernen. Und Perfektion assoziiere ich schon mit etwas sehr, das passt gut zu Maschinen. Also eine Maschine kann man perfekt machen, dann funktioniert alles. Der Computer, den wir jetzt gerade verwenden, der ist hoffentlich perfekt. Und das ist eigentlich nichts Lebendiges. Deswegen, Reflexion ist aber was sehr Lebendiges, das ist etwas, was Menschen machen können. Reflexion, wenn der Spiegel einen reflektiert, dann können wir uns im Spiegel erkennen. Das können ja nur ganz wenig Tiere, die Milli kann das nicht. Ja. Das kann man nicht laut sagen, aber sonst ist sie natürlich sehr weise. Und ja, also deswegen, ja, Reflexion ist etwas sehr Menschliches und deswegen tendiere ich zu dem.
Was würden Sie eher bevorzugen, Milly oder Ihre Töchter? Mit denen man zum Beispiel auf einer einsamen Insel oder
auf einer Insel? Ah! Nein, das kann ich nicht beantworten. Also, ich muss natürlich sagen, meine Töchter, das ist klar. Aber nee, wir nehmen die Milly auch überall hin mit. Also es geht. Und die Milly nimmt auch uns überall hin mit, weil die hält das ganz schlecht aus, wenn das Rudel getrennt ist. Und ich muss die Antwort verweigern. Das ist eine zu gemeine Frage.
Das war jetzt gar nicht extra oder so.
Nein.
Selbstverteidigen oder klettern?
Selbstverteidigen oder klettern? Ja, also ich liebe Klettern.
Mhm.
Deswegen interessiert mich das natürlich viel mehr. Und mit Klettern kann man sich dann auch ganz gut selbst verteidigen, weil da kann man zur Not hoch raufklettern.
Watzlawick oder Franke?
Oh, das ist auch schwierig. Naja, mehr geprägt hat mich der Franke. Ja, aber ich liebe den Watzlawick auch. Watzlawick wäre letztes Jahr 100 Jahre alt geworden.
Und warum?
Warum den Franke? Simpel, weil ich ihn kennenlernen durfte und er wirklich so ein Teil meiner Biografie geworden ist. Frankl halt mit so einer wichtigen Botschaft, dass wir dem Leben einen Sinn geben müssen. Und ansonsten ist es nicht aushaltbar. Und das ist eine Frage, die mich tatsächlich immer und immer wieder beschäftigt. Und das ist eine sehr schöne Frage, Verantwortung zu übernehmen, welchen Sinn ich meinem Leben als nächstes übergeben möchte. Ja, bin ich auch gerade wieder mittendrin. Also das ist eine immerwährende Frage.
Ja. Spaß oder Freude?
Spaß oder Freude? Freude, ja.
Und warum?
Ja, Spaß ist natürlich schön, aber hat ja eine ganz andere Qualität. Also Spaß ist ja der kurze Kick und Freude ist was Anhaltendes. Ja.
Ja, dann danken wir Ihnen herzlichst für das Interview und Ihre Zeit und ja, wollen uns verabschieden und wie gesagt, Dankeschön.
Danke.
Es war sehr
aufschlussreich.
Ja, so als wäre erblüht.
Nein, das war sehr schön. Ja. Wenn erblüht als Assoziation am Ende stehen bleibt, dann haben wir es richtig gemacht.
Tschüss.
Bye, bye.
Und hallo.
Das war ein sehr spannendes Gespräch. Du, Sophie, was hat dich denn jetzt begeistert?
Dass er sich immer weiterentwickelt und dass er halt nie stehen bleibt in seiner Entwicklung, sondern dass er halt immer durch jede Situation sich weiterentwickelt. Und was hat dir so am besten gefallen?
Auf jeden Fall die Milly, also der Hund, und wie er darüber nachdenkt, nachzudenken.
Wenn ihr noch weitere Informationen zum Podcast oder über Badia Manchi haben wollt, besucht uns auf www.bafeb-ktm.at/podcast.
Und hallo!
Weil es von Anfang an um alles geht.